Diese Folge ist powered by DIKO, dem Deutschen Institut für Compliance.
Und das ist vielleicht die einzige Wissensvermittlung, die man Ihnen noch zutragen soll. Wo sollst du hingehen, wenn du Zweifel hast? Und das in der Tat, da bin ich ganz bei dir. Und deswegen unterscheiden wir ja auch zwischen Regelkunde, Rechtsschulungen und Kulturschulungen. Es gibt Rechtsschulungen. Ich glaube, dass die Hälfte der Mitarbeiter oder überwiegend nicht weiß, was eine kartellrechtswidrige Absprache ist. Das ist etwas sehr Juristisches. Das muss man ihnen erstmal beibringen. Das ist es dann aber auch, ja. Das sind Rechtsschulungen. Die müssen sein. Ich glaube, die sind auch notwendig. Können wir aber auf ein Minimum reduzieren.
Wenn der Betriebsrat hinkommt und sagt, wenn euch was auffällt, dann kommt zu uns. Und wenn die dann gemeinsam mit den Menschen die Meldung erstatten, weil sie wissen, wie das bei uns ausgeht, ist das ein ganz anderer Hebel. Und das ist keine Rechtsschulung, das ist Arbeit an der Kultur. Und darum ist das, ich glaube, dass das sogar noch der größere Hebel ist, wenn wir genau in diese Dinge investieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Compliance Bootcamp von Code of C, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. In den Bootcamp-Folgen weichen wir ja von unserer Reise durch das CMS immer ein wenig ab und wir fokussieren uns insbesondere auf Impulse aus unserer eigenen Praxis und in den DIKO-Folgen fokussieren wir uns auch auf Impulse von unseren Kolleginnen und Kollegen von DIKO. Das tun wir auch heute. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Scope und Ziele, CMS zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und hierfür habe ich einen ganz wunderbaren Gast. Es freut mich sehr, Iyad Nassif, Syndikus-Rechtsanwalt in der Rechts- und Compliance-Abteilung der E.ON SE, Co-Leiter des DIKO-Arbeitskreises Strafrecht und Mitglied des Verwaltungsrates bei mir begrüßen zu dürfen. Lieber Iyad, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Martin, ich danke dir für die Einladung. Freue mich
sehr auch. Sehr gern. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, wechseln wir noch ganz kurz in unsere Code of C Empfehlungsrunde. In der Empfehlungsrunde gibt es ja in der Regel immer eine persönliche Empfehlung von mir. In den DIKO-Folgen ist es aber so, dass diese Ehre und diese Freude meinen Gästen gebührt. Lieber Iyad, hast du etwas mitgenommen? Und wenn ja, was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Tipp, als Empfehlung mitgebracht?
Ich habe eine Leseempfehlung mitgebracht meines lieben Kollegen Markus Jüttner. Er war damals mein Vorgesetzter bei E.ON und hat ein Buch geschrieben, was ich mitbegleiten durfte und zumindest ihn auch moralisch unterstützen durfte. Und das lege ich jedem Herrn wärmstens ans Herz. Die Kunst erfolgreicher Compliance. Eine realistische Sicht auf wirksames Compliance-Management. Wie gesagt, von Markus Jüttner, kommt auch in der Zweitauflage, wer also sozusagen noch ein bisschen Geduld hat, dem kann ich das wirklich empfehlen.
Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir werden deine Empfehlung selbstverständlich auch in den Shownotes verlinken. Wer mich kennt, der weiß ja, dass Compliance für mich immer auch Orientierung bedeutet. Und das heißt, wir müssen nicht nur in unserer Sprache und in unseren Handlungen klar sein, sondern wir brauchen in Wahrheit auch die Klarheit in unserem Verantwortungsbereich. Und aus dem Grund ist für mich auch der Scope und aus dem Grund sind vor allem auch die Ziele des Compliance-Management-Systems so wichtig für mich. Beides herauszufinden, und da spreche ich ja aus der eigenen Erfahrung, das ist durchaus eine Kunst. Also das ist jetzt nicht ganz so trivial. Und das ist auch schon meine erste Frage und vielleicht auch schon der beste Einstieg in unser Gespräch, lieber Iyad. Wie definiert man denn den richtigen Scope für das CMS?
Genau, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren in der Compliance und es ist erstaunlich, wie sich der Scope doch wirklich immer wieder entwickelt hat. Zu Beginn, und da muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch auch sein, war der Scope darin, einen wunderbaren Verhaltenskodex zu entwerfen. Das war's. Das muss man sich mal überlegen. Heute würde man, na, zu Recht darüber lachen. Also man hat sich zu Beginn der Compliance gar keine wirklichen Gedanken gemacht, wo der Scope ist, sondern es war wirklich so, dass man auf dem Papier alles richtig machen wollte, ohne sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, ob das wirksam ist. dieser Scope hat sich Gott sei Dank verschoben und verlagert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir bei E.ON haben einen Scope, den ich für richtig halte, ja klar, aber den ich vor allen Dingen auch präferiere. Und zwar, wenn wir uns einmal überlegen, und das ist ja auch ganz wichtig, es geht doch um Haftungsfragen. Es geht doch eigentlich immer nur darum, dass wir entweder den Vorstand oder das Unternehmen aus der Haftung bringen. Insofern kann der Scope doch nur der sein, was Gerichte oder Behörden an Anforderungen haben, damit die Haftung entfällt. Und wenn das der Anspruch ist, dann fragt man sich doch, was ist dann notwendig dafür, dass wir diesen Scope einhalten? Und wir haben etwas uns sozusagen in die Karten gelegt und haben einen Satz für E.ON entwickelt, von dem ich glaube, dass der eigentlich sehr gut die Definition des Scopes berührt. Und zwar das Einhalten von gesetzlichen und unternehmensinternen Regeln, das Verhindern sowie das Aufdecken und unverzügliche Abstellen von Regelverstößen im Unternehmen. Mhm. Das ist der Scope. Mhm. Und wie wir da hinkommen, darüber unterhalten wir uns, glaube ich, heute im Rahmen des Podcasts. Aber es ist auf jeden Fall eine Bemühung, mal eine Definition zu finden, wie wir Compliance im Unternehmen verstehen.
Mhm. Mhm. Und du hast es vor allem, du hast den Satz begonnen mit einem ganz wesentlichen Wort für mich, der in der Compliance nicht wegzudenken ist. Und das ist Wirkung. Unabhängig davon, was nämlich der Scope ist in den unterschiedlichen Unternehmen, ist ein Compliance-Management-System ja nur dann effektiv, wenn es auch tatsächlich wirkt. Und darum, den Satz zu beginnen mit Wirkung, ist vermutlich der beste Einstieg für genau das heutige Thema. Jetzt ist es so, du hast jetzt einen wunderbaren Scope beschrieben, den ihr bei der E.ON SE habt, wo auch interne Regeln, Gesetze, Verordnungen, was auch immer mit umfasst sind. Und du hast gesagt, es geht darum, diesen Scope auch, ich würde das jetzt übersetzen, zum Leben zu erwecken durch ein, ich würde jetzt einmal sagen, durch ein System oder durch zumindest Prozesse, Mechanismen, Maßnahmen. So, jetzt ist ja der Scope, den ihr habt, ich würde jetzt einmal sagen, der ist ja sehr, sehr umfangreich. Jetzt gibt es ja in der Compliance immer diese Befürchtung, gerade wenn man mit Kolleginnen oder Kollegen oder wenn man mit Menschen spricht, die nicht in der Compliance arbeiten, die haben immer die Befürchtung, dass man sagt, na Compliance, das ist immer ein Monster. Compliance, das erschlägt uns mit reiner Bürokratie. Darum ist vielleicht da schon meine nächste Frage mit der Wirkung und dem System. Deiner Meinung nach, welche Faktoren bestimmen denn, ob ich jetzt ein schlankes System brauche, um genügend Wirkung zu erzielen? Oder ob ich ein umfassendes Programm habe? Wo sind da die Faktoren oder wo würdest du selbst die Faktoren sehen?
Ich würde sie nicht darin sehen, dass ich sie davon abhängig mache, wie groß ein Unternehmen
danke.
Ist.
Danke. Oh, danke. Danke.
Das ist nämlich aus meiner Sicht der größte Trugschluss.
Ja, absolut.
Also ein DAX 40 Konzern mit entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten hat nicht den Anspruch, einen riesen Apparat hinzustellen. Ja, das ist wirklich fatal. Und im gleichen Atemzug können sich die kleineren Unternehmen auch nicht darauf zurückziehen, dass sie sagen, ich nenne das immer Schaufenster-Compliance. Ja? Ich habe einen Verhaltenskodex, den habe ich mir von einem externen Dienstleister schreiben lassen. Der hat das sozusagen über die KI einmal kopiert. Ich habe eine Richtlinie und dann benennen wir noch jemanden. Das war's. So, damit sind wir in den allgemeinen Geschäftsbedingungen bei unseren Lieferanten. Können wir einen Haken machen, dass wir compliant sind. Das mal vorausgesetzt, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil die Literatur und die Entwicklung, die wir heute feststellen, im Rahmen dieses gesamten Spektrums der Entbürokratisierung einen interessanten Gesichtspunkt aufgeworfen hat, den wir bei E.ON noch nicht verfolgen. Ich kann gleich gerne erzählen, wie wir oder was wir darunter verstehen. Aber ich möchte den Gedanken möchte ich einmal hier präsentieren, weil ich ihn gar nicht so verkehrt finde. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Wirkung eines CMS sich ehrlich gesagt kaum oder gar nicht messen lässt, ist mal die These, dann wäre doch der Umkehrschluss zu sagen, nicht für jedes Unternehmen passt ein Compliance-Management-System. Also mit der Folge, dass wir auf eine verschwindende Minderheit von Fällen immer mehr Geld ausgeben, ohne dass wir wirklich wissen, ob die vielen Programme eigentlich sinnvoll sind. Mhm. Also müssen wir uns darüber klar werden, ob das CMS wirksam ist und wie man die Wirksamkeit misst und wie viel Wirksamkeit eigentlich notwendig ist. So, und jetzt kommt die These eines Professors, Er sagt, eine Organisation, die einerseits auf das auf die Intuition der Geschäftsleitung und andererseits auf dem Vertrauensgrundsatz beruht, sei aus seiner Sicht nicht nur eine First Line of Defense. Das heißt, dass es besser ist, wenn die Organe sich zu den individuellen Compliance-Risiken ihres Unternehmens Gedanken machen und beim Umgang mit ihnen ihrer eigenen Intuition folgen, anstatt Standards abzuarbeiten. Das sei aus seiner Sicht, ja, die reelle Enthaftung gegenüber dem Gericht. Also mit anderen Worten, er sagt, holt euch nicht das CMS von der Stange, damit ihr am Ende glaubt, dass ihr wirksam seid, sondern löst euch von all den IDW-Standards und möglichen Zertifizierungen und überlegt doch mal, ob ihr auch zum Zwecke der Entbürokratisierung, und das wird natürlich viele Berater auch im DIKO jetzt vielleicht nicht ganz so erfreut sein, aber holt euch, besinnt euch auf das Wesentliche, ausgehend von eurem Unternehmen. Und das finde ich ein wirklich guter Gedanke, den ich hier wirklich gerne mittragen möchte.
Ich liebe, was du sagst. Vor allem, weil das, also wer mich ein bisschen kennt und wer auch den Podcast ein bisschen kennt, der weiß, dass ich sage, für die Compliance oder für Compliance an sich brauche ich eine gewisse Trias. Und diese Trias ist ein Hausverstand, ein gutes Bauchgefühl und ein richtig eingenordeter moralischer Kompass. Das reicht in der Regel schon, um zu wissen, ob ich mich ordentlich verhalte oder nicht. Im Sinne auch, ich verhalte mich richtig. Also insofern, das zahlt ja jetzt in Wahrheit auch in das ein, was du sagst. Und ich möchte da nur kurz einhaken, wo du gesagt hast, nicht jedes Unternehmen braucht ein Compliance-Management-System. Ich bin der Meinung, dass das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, dass jedes Unternehmen das schon braucht, aber es kommt immer darauf an, was ich darunter verstehe und was ich auch mache. Compliance ist auch immer das, was ich selbst daraus mache. Und wenn ich über eine kleine Organisation ein Monster stülpe, dann bin ich nicht erfolgreich. Aber Risikoidentifikationsprozesse, Kontrollprozesse, Risikominimierungsprozesse, Maßnahmen, dass man Fehlverhalten und Risiken ansprechen kann, dass ich irgendwann auch noch einmal eine Kontrolle habe durch irgendjemanden. Das sind simple Elemente, die in Summe ein System ergeben. Das ist kein One-Fits-All. Das entspricht vielleicht auch nicht zu 100% einem IDW-Standard oder einem ISO-Standard, aber es ist trotzdem ein systemischer Ansatz, der für jede Größe, für jede unterschiedliche Größe eines Unternehmens wohl passend ist, wenn das Unternehmen das auch als Compliance-Management-System versteht und dadurch die Risiken identifizieren kann, die Risiken bewerten kann, minimieren kann und daraus auch eine Kultur der Integrität beziehungsweise auch eine Fehlerkultur und eine Feedbackkultur schafft. Also insofern bin ich da völlig bei dir, was dieses Thema betrifft, kein One-Fits-All. Und ich bin auch völlig bei dir, dass es nicht nur dieses institutionalisierte Compliance-Management-System braucht, aber ich glaube, dass wir das Thema Compliance-Management-System vielleicht auch unterschiedlich diskutieren sollen und auch können, dass ich auch zu einem kleinen Unternehmen, einem Schlossereibetrieb oder zu einem, was auch immer, auch sagen kann, du hast ja Prozesse, um Risiken und Fehlerquellen zu minimieren und zu entdecken. Das ist schon, das zahlt schon ein in ein CMS eigentlich.
Genau. Ich möchte mal ein praktisches Beispiel nennen. Wir im Konzern, das bedeutet ja, ein Konzern bedeutet, wir haben viele Beteiligungsgesellschaften. Mhm. Und diese Beteiligungsgesellschaften, da reden wir ja nicht von großen Mitarbeitern. Also das sind so zwischen 3.000 und 5.000 Mitarbeiter. Das sind dann also für uns gefühlte ja Mittelständler. So, und dann fragt man sich ja für uns, und das war ganz, also von der Idee her kommt, dann sagt ein Geschäftsführer, ihr wollt doch nicht ernsthaft, dass ich dieses Risk Assessment, was ihr da aufsetzt, wirklich bei mir in einem Unternehmen ausrolle. Dann sind wir mit nichts anderem beschäftigt. Und er hat vollkommen recht. Und deswegen haben wir ein Produkt entwickelt, was ich bis heute jedem kleinen und Mittelständler an die Hand geben würde, um zu sagen, wenn ihr das habt, dann seid ihr wirklich auf einem guten Wege. Wir nennen das die sogenannte Business Heatmap. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal irgendwo gefallen ist. Der Gedanke ist folgender. Wenn ich mir die Krisen der Unternehmen einmal anschaue, dann sind das meistens immer Krisen, bei denen der Geschädigte nicht, also der Mitarbeiter schädigt nicht das Unternehmen. Das sind keine Krisen, die Unternehmen ins Wanken bringen. Es sind die Krisen, bei denen die Unternehmen Dritte schädigen. Den Staat, den Kunden, ne, durch Betrug, durch Korruption, durch Kartellverstöße. Wenn ich jetzt mal überlege, es gibt einige Abteilungen, die stehen so hart im Fokus, dass ich glaube, dass sie, wenn wir uns nur auf diese Abteilungen konzentrieren würden, weil sie natürlich prädestiniert sind dafür, mögliche Compliance-Regelverstöße hervorzuheben oder hervorzurufen, um dadurch das Unternehmen ins Wanken zu geraten, dann schaffe ich es wirklich ganz fokussiert, mich nur der Risiken anzunehmen, auf die es wirklich ankommt. Anstatt, und das ärgert mich ja immer, ja, dieses, ich mache ein E-Learning für alle 80.000 Mitarbeiter und präsentiere beim Vorstand, dass wir das zu 100%, kannst du sowieso nicht, aber so wird es dann immer kommuniziert, ich habe es zu 100% und alle wiegen sich in Sicherheit. Und ich frage mich dann immer, erstens, mich würde mal interessieren, wie schnell die das durchgeklickt haben, und zweitens, keiner testet, ob die das so verstanden haben. Also was ich damit sagen will, Wirksamkeit wieder zurückkommt, passende Produkte zu entwickeln für das eigene Unternehmen unter Berücksichtigung der Ressourcen und auch der Wichtigkeit ist das Elementarste. Und dann kann man sich natürlich immer noch die Frage stellen, ist das, was ich tue, wirklich wichtig, also effizient und effektiv? Das ist ja eine der Definitionen für Wirksamkeit. Ne? Es gibt ja, das ist nicht unsere Definition, aber es gibt eine Definition, die sagt, Wirksamkeit heißt, es ist effizient und effektiv. Im Grunde ist es vielleicht auch das Gleiche, wie wir es verstehen. Wir verstehen die Wirksamkeit als Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit. Nur wenn du ernsthaft und glaubwürdig Compliance lebst, bist du wirksam in deiner Compliance. Und innerhalb der Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit gibt es natürlich auch einige Abstufungen, von denen wir sagen, die sind zwingend erforderlich, damit wir auch wirklich ein wirksames CMS haben. So, und deswegen, also diese Business Heatmap ist für mich ein Paradebeispiel zu sagen, es bedarf nicht des Risk Assessments von der Stange und es bedarf insbesondere nicht des Risk Assessment, wie man es von den großen Firmen so kennt und auch so schätzt, sondern es muss eine individuelle, klarere Fokussierung auf die Abteilungen geben, die, wenn sie Scheiße bauen, im Großen und Ganzen ein Unternehmen ins Wanken geraten. Und dafür ist dieses Produkt aus meiner Sicht hervorragend geeignet.
Das ist ein wunderbarer Shoutout, nämlich auch in Richtung, was ist die Legitimation von Compliance? Die Legitimation von Compliance ist nämlich nicht die Regel. Die Legitimation von Compliance ist das Business. Und wenn ich das verstanden habe, dann verliere ich mich nämlich auch nicht in einem Selbstzweck, im Sinne von, ich mache nur Regeln der Regel wegen, sondern dann fokussiere ich mich nämlich genau auf diese Risiko-Owner. Also auf die, die wirklich das Risiko bilden, wo das Business auch entsprechend geschädigt werden kann. So, und da bin ich völlig bei dir. Vielen Dank für diesen wunderbaren Shoutout für genau das. Weil so aus eigener Praxis weiß ich, dass wenn man sich auf die Bereiche fokussiert, wo die Risiken auch tatsächlich tagtäglich stattfinden, wo Menschen in den Risiken auch leben und arbeiten. Wenn ich Schulungen dort auch gezielt anbiete, wenn ich Regelungen schaffe und einen Rahmen schaffe für genau diese Handlungen, die die tagtäglich erbringen, dann bin ich viel wirksamer, als würde ich eine Regel für alle machen, auch für Personen, die das gar nicht betrifft, weil dann habe ich vielleicht eine Abteilung wunderbar abgeholt, 25 Abteilungen habe ich beim Thema Compliance aber völlig verloren, weil sich die Frage stellen, warum mache ich das? Das hat mit meiner Realität gar nichts zu tun. Wir kümmern uns um Risiken, die wir gar nicht haben, weil sie möglicherweise nicht verstehen, dass aber eine andere Abteilung genau diese Risiken aber hat. Und darum ist das ist ein wunderbarer Shoutout, den du da gerade gemacht hast. Also das kann ich zu 100% bestätigen. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Jetzt würde mir nur,
ich glaube, mein schönstes Beispiel, was ich mal gebracht habe, war, da war ein Kollege von mir, der hat im Controlling zum Thema Einladung Geschenke geschult. Und dann guckten die Kollegen sie an und sagten, wissen ja eigentlich, wo sie sind? So, ja, im Controlling. Ja, wir bekommen nichts, wir haben keinen Kundenkontakt. Warum erzählen Sie uns jetzt hier, was die Wertgrenzen für die Zulässigkeit von Zuwendungen sind? Das ist natürlich peinlich. Ja, das ist natürlich mega peinlich. Und trifft es auf den Nagel. Was für eine Ressourcenverschwendung.
Mhm. Also wirklich. Ja, völlig am Thema vorbei.
Und dann zum Thema Glaubwürdigkeit. Dann verlierst du die Leute wenn es ums Thema Compliance geht.
Absolut.
Weil die verstehen dann nicht, was das soll.
Ja. Na, vor allem ist das Problem, genau, wenn wir uns nämlich dann hinstellen als Compliance Officer und sagen, wir als Compliance, wir sind Business Partner, wir unterstützen das Business, wir sind dafür da, dass das Unternehmen, genau, erfolgreich ist und wir sind dafür da, dass wir die kritischsten Risiken identifizieren,
genau,
dann glaubt uns das niemand. Also dann das ist richtig gut. Da bin ich eh schon bei der Frage eigentlich, weil ich wollte dich auch fragen, welche Fehler passieren denn am häufigsten bei der Festlegung des Scopes? Da sind wir ja jetzt ein bisschen schon tatsächlich vorbeigekommen jetzt genau bei dem.
Genau, und das ist das, was ich meine. Der größte Fehler, den glaube ich, ist es, ich will das auch gleich kleinreden. Ich glaube auch, dass wir für unsere Stakeholder eine gewisse ein Schaufenster-Compliance bewahren müssen. Das ist so. Ja, wir werden nicht so innovativ, wenn am Ende unsere Investoren eigentlich verschiedene Checklisten abgearbeitet haben wollen für die Frage, investiere ich in das Unternehmen oder nicht, oder beziehungsweise, ne, steigt die Aktie oder sinkt die. Das ist auch legitim. Deswegen gibt es und wird es auch immer geben, es wird ein Verhaltenskodex geben und wir beide sind uns doch einig, der Verhaltenskodex wird niemals verhindern, dass Unternehmen in eine Krise geraten. Mhm. Das ist abwegig. Mhm. Ja, das ist da bin ich fest von überzeugt. Und das ist gleich schon vielleicht auch der größte Fehler, dass wir uns davon leiten lassen, diejenigen zu befrieden, auf denen wir glauben, dass es ankommt. Ja, also wenn ich mal überlege, wie die Vorstandssitzungen so sind, dann ist das eine Abarbeitung von Themen, bei der man nicht wirklich das Gefühl hat, man durchdringt überhaupt die Compliance an sich. Sondern es sind wirklich, was gab es für Fälle, ist alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Probleme? Und man denkt sich so, ja, das ist alles wunderbar, aber was die Vorstände beruhigt, ist zu wissen, es gibt ein System, mhm, und das arbeitet man ab, mhm, und dann gibt es keine Krise. Mhm. Aber, mhm, das ist doch Trugschluss. Mhm. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir nach Volkswagen, also und auch an andere Unternehmen gestaunt haben, was sie für wunderbare CMS haben und auch bei Siemens, und feststellen mussten, das alleine reicht ja nicht mehr. Das ist also doch wirklich zu wenig, oder im Umkehrschluss, es ist vielleicht doch der falsche Ansatz zu glauben, dass wenn ich mich zertifizieren lasse, wenn ich dem EDW-Standard folge und wenn ich am Ende ein CMS habe, dann war's das, dann bleibe ich stehen. Also der erste Fehler ist zu glauben, dass ein System, wenn ich es implementiert habe, per se alles verhindert, was im Unternehmen an Krisen entstehen kann. Das ist der erste Trugschluss. Daran sollte man niemals festhalten. Und das ist auch der Trugschluss der Zertifizierung, mhm, wenn ich das mal ehrlich sage. E.ON ist nicht zertifiziert und ich sträube mich auch immer dagegen, weil es aus meiner Sicht Geldrauschmeißerei ist. Auch da wieder, liebe
Wir sind auch nicht zertifiziert.
Liebe Dico-Berater.
Wir sind auch nicht zertifiziert.
Genau. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, es gibt einem das falsche Signal. Es gibt einem das Signal, in dem Momentum X bei einer Zertifizierung, bei der am Ende nur noch jemand guckt, gibt es eine Antikorruptionsrichtlinie? Mhm. Ja, mhm. Haken dran. Mhm. Kommt der Trugschluss, es ist alles gut. Mhm. Und wenn der Glaube entsteht, dann fehlt es an der Innovation. Mhm. Dann fehlt es am Weiterdenken. Und dann kommen wir in ein Fahrwasser, wo wir uns wirklich gemütlich machen und denken, es läuft doch ganz gut. Mhm. Und das ist der erste Trugschluss. Also einer der ersten Fehler, wo ich sagen würde, also ich würde mich nicht auf das beruhen und auf zurücklehnen, das wir haben, sondern ich würde auf das weiter arbeiten und fokussieren, was wir brauchen. Mhm. Und das sehe ich bei vielen nicht, die sich ganz sklavisch an das CMS halten und dabei vielleicht auch vergessen, dass ein System nicht ein Selbstzweck ist.
Mhm. Mhm. Vor allem, wenn man dann vergisst, dass wir es ja nicht der Regel wegen machen, sondern dass wir das in Wahrheit wegen den Menschen machen. Also, und genau, darum unterschreibe ich ja das, was du gesagt hast, mit, dass eine Richtlinie oder auch ein Code of Conduct nicht verhindert, dass doch etwas passiert. Weil es schlichtweg Menschen sind, die Risiken verwirklichen. Und da gibt's Menschen, die verstehen, wer wir als Unternehmen sein wollen und sind, und manche Menschen nicht, weil Menschen schlichtweg unterschiedlich sind. Und wir müssen halt identifizieren, wer sind denn die Menschen, die es nicht verstehen, weil mit denen müssen wir schlichtweg etwas tun. Und darum ist Das Compliance-Management-System ja eigentlich Mensch fokussiert und weniger Regel fokussiert. Also das ist die Basis, aber die Arbeit, die fließt zu 100% in den Mensch, ja, und darum passieren da Dinge, weil der Mensch schlichtweg so ist. Der Mensch hat aber den Vorteil, dass er grundsätzlich die Möglichkeit einer Lernkurve hat, ja, also das ist ja der Grund, warum man auch nicht immer sagt, ich habe jetzt was implementiert und das passt, insbesondere wo sich ja gerade unser Business, also das Business in der Compliance, ja laufend ändert, aufgrund von, weil sich das Business ändert, weil sich die Risiken ändern, weil sich die Regulatorik ändert, weil sich auch die Menschen im Unternehmen ändern, weil es unterschiedliche Generationen gibt. Ich glaube, dass dieser Generationenkonflikt nicht so groß ist, wie man ihn auch darstellt, mit einer Gen Z und was weiß ich. Also das glaube ich nicht. Aber man merkt, dass sich schlichtweg auch Ansichten ändern, dass sich die Gesellschaft auch verändert. Und da muss ich als Compliance schlichtweg mitgehen. Und da wird es nicht ausreichen, dass ich einen Code of Conduct habe und dass ich eine Richtlinie habe, sondern da wird es nur ausreichen, wenn ich auch tatsächlich mich mit den Menschen beschäftige, die bei mir im Unternehmen sind. Und jetzt hast du, ich wollte da vorhin noch einhaken, jetzt hast du natürlich von eurem Scope gesprochen und von der Wirksamkeit gesprochen. Und ich messe das ja immer auch ein bisschen an Zielen. Habe ich Ziele erreicht und welche Ziele setze ich mir denn? Und ich glaube, dass für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema Scope vielleicht noch die leichtere Übung ist, zu sagen, in welchem Business bin ich, welche Regelungen gelten für mich, welche Risiken habe ich denn da, dass ich sage, was ist denn eigentlich meine Aufgabe, was ist denn mein Purpose eigentlich als Compliance-Organisation? Also Scope, Purpose, vielleicht, dass man das so ein bisschen definieren kann, das wird noch nicht die große Übung sein, manchmal. Aber daraus konkrete Ziele abzuleiten, die wirklich auch in das Thema Effektivität, Effizienz einzahlen, Glaubwürdigkeit, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, weil das auch immer was mit einer Priorität zu tun hat. Und da ist natürlich, da bin ich auch bei dir, diese ISO-Zertifizierungen sind dann auch ein Druckschluss, weil ich dann einfach ein Programm abarbeite und viele haben aber nur das Programm als Anleitung. Wie definiere ich meine Ziele? Also wie macht ihr das? Was sind eure Ziele?
Genau, ich zitiere da immer Frau Hu Chen, ich glaube, die ist in der Compliance ziemlich bekannt. Sie kommt vom DOJ und sie hat das einmal ganz konkret finalisiert. Sie sagt einfach, werdet einfach kein kriminelles Unternehmen. Das muss euer Ziel sein.
Ja, voll gut. Ja.
Und das finde ich einfach sensationell. Wenn du da mal drüber nachdenkst, ich will kein kriminelles Unternehmen werden, dann impliziert das ja auch schon den Weg, den wir ja bei E.ON eingeschlagen haben, dass wir uns ja gerade abgrenzen und sagen, es gibt die kriminellen Unternehmen und es gibt die Unternehmen mit kriminellen Mitarbeitern. Mhm. Allein da gibt's grenzen einen Unterschied. Wir schon ab. Das heißt also, alles, wo der Mitarbeiter das Unternehmen schädigt, das fällt gar nicht in die Compliance. Das sind Themen der Revision. Mhm. Aber alles, wo wir Dritte schädigen, und deswegen sage ich, wo wir ein kriminelles Unternehmen werden können, das ist das Entscheidende für uns in der Compliance. Und alles, was wir an Produkten entwickeln, zahlt darauf ein. Mhm. Ja, und das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Wenn ich den Mitarbeitern das Gefühl gebe, oder es gibt mal ein Beispiel, neue Führungskräfte bei uns haben natürlich eine Menge zu tun und sind natürlich dann auch gefordert, auch in ihrem Team, sich irgendwie wohlzufühlen und anzukommen. Aber eine Aufgabe ist, sich mit uns, also uns kennenzulernen. Mhm. Das heißt, binnen der ersten 100 Tage wird eine Führungskraft gebeten, mit uns ein Gespräch zu führen. Mhm. So, worauf zielt das ein? Wir wollen kein kriminelles Unternehmen werden. Das heißt, wir holen uns die jungen Führungskräfte jetzt schon an Bord und sensibilisieren sie dazu, was uns vorschwebt, wie sie als Führungskraft zu sein haben. Mhm. Und wenn das der Multiplikator ist und das Vorbild für ihre Mitarbeiter,
Vorbild.
Dann brauche ich keinen Tone from the top. Dann interessiert mich das schon gar nicht mehr. Dann bin ich beim Tone from the middle genau richtig. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, wo wir sagen, das sind dann so definieren wir dann unsere Ziele. Also wirklich, und das machen wir wirklich, unser Ziel ist, wir wollen kein kriminelles Unternehmen werden und jedes Produkt, das wir anbieten, was wir entwickeln und was wir dann auch ausrollen, zahlt immer darauf aus, ob das am Ende dazu führt, dass wir keins werden oder nicht. Und deswegen war ich so selbst kritisch zu sagen, ein E-Learning, ein Verhaltenskodex, alles, was so relativ abstrakt ist und von dem wir am Ende nicht wissen, ob es wirklich ankommt, zahlt darauf eigentlich nicht ein. Und ich habe ein anderes Beispiel und musste schmunzeln, wo mir der Compliance Officer mitteilte, lieber Iert, ich wollte dir mitteilen, erfreulicherweise, dass ich alle meine Mitarbeiter geschult habe. Und da sage ich, ich gratuliere dir, du hast also 95% der Mitarbeiter, die sowieso rechtskonform arbeiten, erzählt, was sie sowieso schon sind. Und hast also jetzt ein halbes Jahr damit verschwendet, Termine zu vereinbaren, sich in die Jourfixe zu setzen und die Leute zu senden. Was für eine Zeitverschwendung. Tut mir wirklich leid. Was für eine Zeit. Anstatt sich um die 5% zu kümmern, auf die es wirklich ankommt. Denn die anderen, die arbeiten sowieso regelkonform. Was für eine Zeitverschwendung. Tat mir ein bisschen leid, aber er fühlte sich gut dabei. Denn er hat am Ende etwas erreicht. Ein Ziel. Aber es war ein sinnloses Ziel.
Autsch, das tut tatsächlich ein bisschen weh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil was man zugute halten sollte an dieser, ist vielleicht die intrinsische Motivation, die er hatte, weil die Absicht war ja gut, ja. Aber du hast recht, es ist natürlich Zeitverschwendung, weil das ist dasselbe, als würde ich mich um jedes Risiko gleich kümmern, nur weil es ein Risiko ist. Aber es gibt halt unterschiedliche Risiken, kritische und weniger kritische. Und um die kritischen muss ich mich kümmern, mit den anderen muss ich schlichtweg lernen zu leben manchmal. Ja. Und das ist auch dann Zeitverschwendung, würde ich das mit allen tun. Das ist ein wunderbares Beispiel. Also hätte ich Führungskräfte bei uns im Unternehmen, die zu mir kommen und sagen, du, ich habe die jetzt alle in der Compliance geschult und ich habe Zeit aufgewendet dafür. Ich würde mich, ehrlich gesagt, ich würde mich freuen, ja, weil ich das Gefühl habe, sie nehmen das Thema ernst, da gibt es eine intrinsische Motivation und da will man zumindest das Thema in die Organisation bringen. Aber ich fühle, was du sagst und ich fühle das. Sagen,
genau. Ich bin auch bei dir, ich nehme jedes Engagement dankend an, aber dann darf er auch nicht kommen und sagen, ich bin überfordert.
Ja, voll. Absolut.
Das, ne, und ich komm mit den Aufgaben, die eigentlich primär seinen Fokus richten sollte, dem komme ich nicht mehr nach. Dann muss ich sagen, nee, dann hast du einen falschen Fokus. Und deswegen musste ich damals so schmunzeln. Er fand das auch nicht so schön, dass ich ihn da so kritisiert habe. Aber es hat bei ihm gewirkt.
Es ist ein schöner Spiegel eigentlich. Es ist eigentlich ein schöner Spiegel.
Genau, ne? Also konzentrieren wir uns nicht auf die, die sowieso immer regelkonform arbeiten. Das ist ja, was soll ich denen denn noch erzählen? Also das ist Zeitverschwendung. Und davon haben wir in Unternehmen, und zwar in jedem Unternehmen, eine ganze Menge loyaler und kollegialer Kollegen, die, wie du selber sagtest am Anfang, die auf ihr Bauchgefühl hören,
aus Verstand,
Menschenkenntnis anwenden und aus dem Verstand heraus auch das Richtige tun. Und wenn sie das nicht wissen, und das ist vielleicht die einzige Wissensvermittlung, die man ihnen noch zutragen soll. Wo sollst du hingehen, wenn du Zweifel hast?
Und
das,
richtig.
In der Tat, da bin ich ganz bei dir. Und deswegen unterscheiden wir ja auch zwischen Regelkunde, Rechtsschulungen und Kulturschulungen. Es gibt, da bin ich ganz bei dir, es gibt Rechtsschulungen. Also ich glaube, dass die Hälfte der Mitarbeiter oder überwiegend nicht weiß, was eine kartellrechtswidrige Absprache ist. Das ist etwas sehr Juristisches. Das muss man ihnen erstmal beibringen. Das ist es dann aber auch, ja. Das sind Rechtsschulungen. Die müssen sein, ich glaube, die sind auch notwendig, können wir aber auf ein Minimum reduzieren und insbesondere nicht, auch nicht im Controlling, für alle Bereiche. Ja,
ja, das ist so richtig.
Und was mal aber Kulturschulung anbetrifft, also ich mache gerade eine Kulturschulung, wo ich wirklich mal, die nennt sich Compliance jetzt mal im Ernst, wo ich die Kolleginnen und Kollegen, wo ich mal ein Verständnis dafür werben will, warum Kollegen und Kollegen sich nicht melden bei uns, obwohl sie einen Verstoß sehen oder bei einem Kollegen oder in einer Abteilung. Und ihnen einfach mal auch die Angst zu nehmen, zu sagen, ihr werdet nicht an den Pranger gestellt, denn normalerweise soziologisch oder organisationsstrukturell macht ihr eigentlich alles richtig. Ihr seid da keine Nestbeschmutzer, weil das im Menschsein nicht, das gehört nicht dazu. Es muss erlernt werden. Und die Schulung, die schafft einen Aha-Effekt, dahingehend, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, jetzt weiß ich auch endlich, dass ich mir kein schlechtes Gewissen machen muss.
Aber das ist doch eine total wichtige Schulung. Also ich kann dir sagen, dass ich hatte gerade vor 2 Wochen wirklich das große Vergnügen, dass ich mit meiner Geschäftsführung, also ich bin Compliance Officer, ich bin Leiter Rechtsabteilung, Leiter Compliance in einem Industrieanlagenbauunternehmen in Österreich mit 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. So. Und ich hatte vor 2 Wochen die große Freude, mit meiner Geschäftsführung, also mit meinem Vorstand, mit allen dreien einen Workshop zu machen zu den Fragen, wer sind wir denn eigentlich? Wer wollen wir denn sein? Ausgehend von den Werten, aber zu unterschiedlichen Themen, die wir ja jetzt schon in unserem Code of Conduct drinnen stehen haben, zu fragen, wer sind wir denn? Wer wollen wir denn sein? Was glaubt's denn, wo eine Grenze überschritten ist und wo nicht? Und das war nicht, meine Erwartungshaltung war nicht, dass wir gemeinsam Verhaltensgrundsätze abarbeiten. Meine Intention war, und das war wunderbar, eine Diskussion zu fördern und mitzubekommen, wie meine Geschäftsführung über unterschiedliche Themen, Situationen denkt. Und wo sie sich selbst auch sehen und wie sie sich auch untereinander kalibrieren. Und wir als Compliance-Organisation haben genau nur dokumentiert. Und aus dem werden wir einen völlig neuen Code of Conduct schreiben, weil das, was wir vorher oder jetzt als Code of Conduct haben, das hatte ja in Wahrheit habe ich den geschrieben, auf Basis von dem, was wir im Unternehmen halt haben und was State of the Art ist. Und die Geschäftsführung, die vormalige Geschäftsführung, hat den halt unterschrieben. Und hat sich den gelesen und gesagt, das passt schon. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, im Rahmen eines Kulturworkshops auch wirklich den Ton from the top zu verschriftlichen. Und ich habe mir jetzt im Nachgang, einen zweiten Superspreader geholt, nämlich den Betriebsrat. Und das Betriebsratsgremium, mit denen hatte ich jetzt auch einen Workshop zum Thema, was ist denn Compliance eigentlich? Und wir hatten diese Woche einen Termin, wo ich mit Ihnen einen Meldevorgang durchgegangen bin. Von wie meldet man bis hin zu so sieht das bei uns aus und das machen dann wir. Um auch zu erkennen, wo könnte denn das Betriebsratsgremium oder der Betriebsrat eventuell ein Brückenbauer sein oder ein Superspreader sein oder eine Unterstützung sein, dass Menschen, die bei uns in der Produktion arbeiten, zu denen ich ja nicht hinkomme. Nicht, weil ich nicht hingehe, aber weil die natürlich zu mir keinen Bezug haben. Und wenn ich hingehe und sage, nutz das Hinweisgebersystem, ist die erste Frage, wer bist du? Wenn der Betriebsrat hinkommt und sagt, wenn euch was auffällt, dann kommt zu uns. Und wenn die dann gemeinsam mit den Menschen die Meldung erstatten, weil sie wissen, wie das bei uns ausgeht, ist das ein ganz anderer Hebel. Und das ist keine Rechtsschulung, das ist Arbeit an der Kultur. Und darum ist das, ich glaube, dass das sogar noch der größere Hebel ist, wenn wir genau in diese Dinge investieren.
Genau, ja. Das sehe ich auch so. Ne? Ohne das andere kleinreden zu wollen, wie gesagt, es gibt Rechtsschulungen, die müssen sein, weil wir es einfach nicht, wir können es einfach von den Mitarbeitern nicht erwarten. Aber da jetzt den Fokus zu setzen, halte ich auch für, ehrlich gesagt, ziemlich
quer. Ja, absolut. Absolut. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, welche KPIs in der Praxis relevant sind. Also du hast jetzt vorhin gesagt, da gibt's diese Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich habe eine Schulungsquote von 95% und mein Ziel sind 100%. Aber ist das die richtige Kennzahl, die wir haben wollen? Ich glaube nicht. Also.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also, wenn wir uns mal wirklich die KPIs angucken, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht sind wir beide auch ein bisschen zu schnell und weil ich will auch, dass einige Kolleginnen und Kollegen, die neu in der Compliance sind, uns folgen können. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück von der Definition, also zumindest wie wir sie verstehen, dass wir sagen, ein wirksames CMS ist dann wirksam, wenn es ernsthaft und glaubwürdig gelebt wird. Oder effizient und effektiv. Ich glaube, es macht sich nicht so. Und wir haben unter der Ernsthaftigkeit und unter der Glaubwürdigkeit jeweils nochmal vier Elemente, von denen wir ausgehen, dass sie diese auch teilweise unbestimmten Rechtsbegriffe noch etwas konkretisieren. Und bei der Ernsthaftigkeit sind das natürlich die Aktivitäten, die Qualität, die Steuerung und Überwachung und die Ressourcen. Und bei dem Letzteren, bei den Ressourcen, das ist etwas, wo ich sage, das ist ein ganz wesentliches KPI. Mhm. Denn am Ende des Tages, so auch meine Erfahrung, ist die Staatsanwaltschaft schon gewillt, sich bei einem Skandal das Organigramm zu nehmen, um das Unternehmen zu verstehen. Mhm. Und wenn in einem Organigramm erkennbar ist, dass ein Compliance-Verantwortlicher die letzte Kette eines Mitarbeiters ist, der weder die Ausbildung noch die Kenntnis noch die Befähigung hat, also quasi das Mandat, dann kann kein Unternehmen bei Gericht oder bei den Behörden ernsthaft vertreten, dass sie ernsthafte Compliance machen. Also das ist etwas, wo ich sage, das sind die KPIs, die mit uns nicht verhandelbar sind. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir gesagt haben, wir möchten für
eine FTE für 2000 Mitarbeiter.
Ja, hey.
Ein Compliance-Verantwortlichen für 2000 Mitarbeiter. Wir haben damals in dem DAX 40 so eine Umfrage gemacht. Das passt auch soweit. Da schließen sich viele andere Unternehmen auch an. Das ist also nicht verhandelbar. Und das sind aus meiner Sicht die KPIs, auf die es unter anderem ankommt. Ich glaube, wir würden das hier ein bisschen reißen, wenn wir das hier alles im Detail besprechen. Aber kommen wir nochmal zur Glaubwürdigkeit. Da sind Geschäftsrisiken. Darüber sprachen wir gerade. Es sind die Kultur und die Rechtskunde, Schulungen der Mitarbeiter. Es ist die Kultur an sich und es sind die Prozesse und Kontrollen. Und bei den Kontrollen leben wir einen Ansatz, der auch ein bisschen von Markus Hüttner auch, und deswegen kann ich dieses Buch, was ich am Anfang in der Empfehlung erwähne, wirklich nur jedem empfehlen. Wir arbeiten mit der sogenannten Verhältnisprävention statt der Verhaltensprävention. Und das ist etwas sehr Provokatives, aber vielleicht lässt du dich einmal kurz drauf ein. Wenn du unterstellst, dass du einen Menschen, wenn du jetzt ehrlich zu dir bist, nicht ändern kannst. Ja, vielleicht, also meine Frau kann mich ändern, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass jemand anders mich ändern kann. Also wenn du davon ausgehst, der Mitarbeiter, wie er ist, ist wie er ist. Er ist entweder ein kleiner Schweinehund oder er ist ein ganz loyaler Mensch. Dann kannst du selbstverständlich, ich sagte das vorhin, dann kannst du selbstverständlich dich bemühen, aus dem kleinen Schweinehund jemanden zu machen, der zumindest das Unternehmen nicht schädigt. Oder du sagst dir, und das wäre ja die Verhältnisprävention. Die Verhaltensprävention ist ja, ich schule, ich mache und tue, ich bilde die Kultur. Was ist aber, wenn ich bei diesen Personen die Verhältnisse so verändere, und deswegen komme ich zur Kontrolle, ich verändere die Verhältnisse so, dass es ihm gar nicht ermöglicht wird, etwas falsch zu machen, in Anführungsstrichen, was dem Unternehmen schadet. Obwohl es in seinem Naturell ist. Mhm. Weil er Narzisst ist. Mhm. Weil er glaubt, er könne sowieso alles. Mhm. Und ihm gehört der Laden. Mhm. Also jeder, der jetzt zuhört, müsste irgendwie ein Gesicht vor Augen haben. Genau. Und das ist ein sehr interessanter Einsatz, zu sagen, ich konzentriere mich mehr auf die Verhältnisse um ihn herum. Als auf das Verhalten. Und das schönste Beispiel, was mir damals zugetragen wurde, als ich das nicht so ganz verstanden habe, war, wenn wir unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund hier haben und die kommen zu uns und sehen einen Zaun um ein Grundstück, dann wissen wir doch beide, dass die nicht Eigentum und Besitz im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches kennen. Mhm. Woher sollen die das kennen? Mhm. Aber die wissen, wenn der Zaun da steht, das ist irgendeine Hürde. Mhm. Da kann ich vermutlich nicht drauf, einfach so. Und diese Analogie mal zu schaffen für die Compliance, ich glaube, das ist eine tolle Herausforderung, die es gilt, wodurch ich dann vielleicht, auch wenn es um Ressourcen geht, vielleicht die eine oder andere Schulung mir auch, ehrlich gesagt, skippen kann. Denn ich werde vielleicht den einen oder anderen nicht überzeugen können, selbst wenn ich noch den charmantesten Vortrag halte.
Mhm. Ich finde das...
Und das wäre auch ein...
Ja, ich finde das, super spannend. Ich finde das tatsächlich super spannend. Und das zahlt vielleicht auch ein bisschen ein in das Thema, was ich mit der Nina Stöckl diskutiert habe, das Thema Deregulierung. Die hat ja auch weniger Schulungen gemacht. Die hat ja auch ihre Dokumente reduziert, weil sie gesagt hat, das ist auch überhaupt nicht zielgruppengerecht. Und das ist überhaupt nicht, damit erreiche ich nicht genau das, was ich möchte. Und ich muss mir immer anschauen, wo stehe ich denn gerade? Und vielleicht muss ich mir anschauen, wo stehen denn eigentlich die Menschen im Unternehmen, die meine Risiken oder die Risiken auch verwirklichen? Und dann kann ich ja probieren, auf das Verhalten einzuwirken, aber ich finde das andere, also diese Verhältnisprävention, das finde ich schon einen sehr spannenden Ansatz.
Und da, den gehen wir wirklich auch versuchen systematisch nach. Und ich gebe nur ein ganz kleines Beispiel. Wir haben uns entschieden, dass wir keine Parteien, dass wir spenden an keine Parteien.
Ah, ja.
Mhm. So. Mhm. Das ist eine unternehmerische Entscheidung, ist ja gesetzlich, wäre das ja durchaus zulässig. Aber wir wollen das nicht, wir wollen dann die Neutralität wahren. Passiert
bei uns dasselbe.
So, und jetzt haben wir uns gefragt, wie kriege ich das eigentlich kontrolliert? Ja, und entscheidend ist doch, dass am Ende des Tages jemand auf den Knopf drückt und die Zahlung geht frei. Also setze ich doch da an Rechnungswesen und sage, pass mal auf, ihr Lieben, wenn ihr in den Rechnungen die folgenden KPIs seht, dann ist das ein Stop. Mhm. Und das war für uns der Hintergrund zu sagen, es ist mir völlig egal, ob der ein oder andere eine gewisse Partei präferiert und versucht, mit unserem Unternehmensvermögen dieser Partei zu unterstützen. Es gelingt ihm nicht, weil wir die Kontrollen und damit die Verhältnisse um ihn herum so konstruiert haben, dass da kein Geld rausgeht. Mhm. Ist nur ein Beispiel.
Das machen wir jetzt beim Sponsorship so. Das machen wir beim Sponsorship so. Weil das war bei uns genau dieselbe Diskussion. Also drum, ich finde ja den Ansatz, finde ich ja wahnsinnig spannend, weil ich ja weiß, dass er funktioniert. Und das sind, also bei uns war es ja früher so, dass wir verwenden, also wir machen das digital. Wir haben einen automatisierten Freigabeprozess, wo das früher so war, dass die Einladung, das Sponsoring, das Geschenk eingemeldet wurde, das System hat das abgeprüft, ob das mit den Richtlinien zusammenpasst, dann wurde automatisch abgelehnt, freigegeben und wenn es unklar war, dann ist das zu uns in die Compliance gekommen und ich habe halt dann freigegeben, abgelehnt oder was auch immer. Das war okay, aber in meiner Welt habe ich damit nichts, keinen Lerneffekt. Und ich stärke dadurch auch überhaupt nicht das Mittelmanagement, nämlich eigentlich die, die auch eine Vorbildwirkung haben sollen. Und jetzt haben wir gesagt, wir schlagen quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, indem wir jetzt den Prozess geändert haben und gesagt haben, jedes Sponsorship, jedes Geschenk, jede Einladung, Einladungen und Geschenke gibt, so kleine Bagatellgrenzen, den muss man nicht einmelden. Aber gerade beim Sponsorship haben wir das jetzt so geändert, dass Sponsorship nicht vom Marketing bezahlt wird, sondern von der Kostenstelle. Und wenn die Kostenstelle die Verantwortung trägt, dann muss auch die Führungskraft zustimmen, sponsern wir das oder sponsern wir das nicht. Was heißt, dass die Führungskraft auch am Ende des Tages verantwortlich ist dafür, was von der Kostenstelle weggeht, weil sie ja im Forecast berichten muss, was denn da für Zahlungen rausgehen. Das heißt, sie muss sich auch damit beschäftigen, habe ich das vorher überhaupt budgetiert und passt das überhaupt zu unserer Strategie im Sponsorship? Wenn die Führungskraft das freigibt, dann haben wir eine zusätzliche Kontrolle, weil bei uns schaut dann noch das Marketing drüber und kontrolliert, ob auch tatsächlich die Strategie eingehalten wird. Marketing überprüft nicht, ob das auch in der Kostenstelle verankert ist, also ob das Budget da ist. Sie überprüfen aber, ob das in der Strategie ist. Und wenn die Führungskraft ablehnt, endet der Prozess. Wenn Marketing ablehnt, endet der Prozess. Und dann kommt es erst zu uns in die Compliance und wir schauen dann drauf und sagen, ist da irgendwas, wo beide drüber gefallen sind. So. Weil die Kontrolle hinsichtlich der Kostenstelle und des Budgets erfolgt in einem anderen Prozess, da muss ich als Compliance gar nicht drinnen sein, weil ich weiß, dass genau dieser Prozess funktioniert. Und das ist, wir haben auch den Prozess geändert, wir haben auch die Umstände geändert und das Hervorragende ist, dass sich die Menschen plötzlich damit beschäftigen und plötzlich auch diskutieren und dass man plötzlich über diese Dinge spricht und eine Führungskraft dann plötzlich sagt, nein, das will ich nicht. Ich habe es nicht im Budget und das sind wir nicht und das wollen wir nicht. Und dann verlagere ich diese Diskussion nämlich dorthin, wo sie hingehört. Die gehört ja nicht zu mir in die Compliance, diese Diskussion, ob wir jetzt einen Ball sponsern oder nicht. Das gehört ja dorthin, wo es auch passiert. Und das ist so ein wunderbares Beispiel und ist in Wahrheit genau dasselbe, was du sagst.
Schön zu hören, Martin, dass auch du den Job nicht von anderen machst. Das freut mich sehr.
Ja, also ja, in der Tat. Mega, mega. Du, ich glaube, also wir sind am Ende der Reise angelangt. Oh, du, das war wirklich großartig. Das war wirklich, wirklich großartig. Vielen Dank. Also ich lasse dich noch nicht ganz gehen, lieber Iyad. Und zwar, wir haben ja noch ein zweites wiederkehrendes Element. Und das ist immer unser Code of CC-Wort. Also Compliance in einem Wort. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Wort für Compliance? Was kommt da?
Mut.
Mut. Das ist sehr gut. Mut ist sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank.
Du wolltest nur ein Wort. Ich hätte gerne Mut zur Veränderung, aber du wolltest nur ein Wort.
Ja gut, also ich habe ja auch bei der Vorstellung von dir gesagt, dass du Syndikusrechtsanwalt bist. Ich bin es ja von den Rechtsanwälten schon gewohnt, dass wenn man sagt ein Wort, dann meistens drei oder vier oder ganze Sätze kommen. Ja, also insofern wäre es keine Überraschung gewesen, aber vielen herzlichen Dank für deine Disziplin. Ja, also vielen herzlichen Dank. Also ich muss das nicht zusammenfassen, was wir da jetzt gesprochen haben. Das Scope ist klar. Business, Legitimation durch das Business, Ziele, haben wir auch drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, um was geht's nämlich, kein kriminelles Unternehmen zu sein und alles darauf auszurichten. Also das ist in Wahrheit die beste Zusammenfassung dessen, was wir jetzt besprochen haben und was du Wunderbares alles gesagt hast. Also es war mir wirklich ein Volksfest. Vielen herzlichen Dank, ihr. Vielen Dank, das war Martin. Ganz großartig.
Vielen Dank. herzlichen Dank und danke, dass ich da bin.
Selbstverständlich. Gerne wieder. So, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn Ihnen Code of Sea generell gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf der von Ihnen genutzten Podcast-Plattform. Aktivieren Sie doch bitte gern die Glocke auf Spotify. Folgen Sie dem Podcast und mir gerne auf LinkedIn und auf Instagram. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben zur Software von Loop, dann einfach unter www.loop.at Kontakt mit uns aufnehmen. Unser Versprechen ist immer aus der Praxis für die Praxis. Die Infos gibt's natürlich in den Shownotes. Und folgen Sie bitte auch dem Dico. Besuchen Sie die Website www.dico-ev.de. Werden Sie Mitglied und engagieren Sie sich aktiv mit Gleichgesinnten im Thema Compliance. Und mir bleibt nur zu sagen, bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie compliant und bleiben Sie vor allem ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezähler. Diese Folge ist powered by DICO, dem Deutschen Institut für Compliance.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.